Und wieder ist es Zeit für Geschichte, zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt Sie Harald Asel. Jede Zeit macht sich ihre eigenen Bilder von der Vergangenheit und das können wir dann am leichtesten erkennen, wenn wir es mit historischen Persönlichkeiten zu tun haben. Zum Beispiel einem Komponisten, der viele Menschen in ihrem Innersten berührt, Johann Sebastian Bach. Berührt wurde auch mein RBB-Kollege und Filmkritiker Knut Elstermann und er hat nun ein Buch geschrieben, Bach bewegt, der Komponist im Film, erschienen im Bebra Verlag. Warum nach so unendlich vielen Büchern über Bach noch eines, wollte ich wissen und habe mich mit Knut Elstermann zum Gespräch getroffen.
Es ist erstmal eine ganz persönliche Liebeserklärung. Also alle meine Bücher sind immer sehr persönlich, haben viel mit mir zu tun, meiner Biografie, meiner Herkunft. Und bei Bach ist es einfach so, dass in sehr frühen Jahren schon die Sonne aufging, Bachs, über mein Leben und bis zum Schluss hoffentlich auch weiter strahlen wird, dass es wirklich mein Leben musikalisch geprägt hat. Und dann bin ich ja Filmkritiker, Filmjournalist. Das heißt, aus dieser Perspektive gab es tatsächlich noch kein Buch. Und in meinen Augen ist er der wahrscheinlich meist verfilmte Komponist überhaupt der Filmgeschichte und dachte mir, über diesen Weg kann ich drüber reden. Jeder Liebende redet gern über seine Liebe. Ich habe die Chance ergriffen, über Bach zu reden, indem ich über ihn als Filmhelden schreibe.
Und es geht natürlich auch über Menschen, die ebenso wie du ihre Faszination, ihre Begeisterung Ausdruck verleihen können. Und das sind zum Teil eben Professionelle. Also auf der Suche nach, wie original ist eigentlich das Bild, das wir im Kino von Bach sehen, begegnest du auch wieder Menschen, die entweder mit diesen Gemälden, Büsten zu tun haben oder aber mit seiner Handschrift.
Zum einen ist es eben wirklich ein ganz klassischer Filmführer. Also man wird erfahren, welche Filme gibt es zum Beispiel auf DVD, was kann man streamen, was sollte man vielleicht auch sehen. Da gibt es auch genaue Angaben im Buch. Also das ist schon der rote Faden. Der Kern sind die Filme. Aber zum anderen habe ich genau die Chance genutzt, mit Menschen zusammenzukommen, auch in Räume zu gehen, die eben sonst keine offenen Räume sind, wie zum Beispiel in der Staatsbibliothek, wo ja 80% der Handschriften von Bach lagern. Und da durfte ich also mal hinter die Kulissen schauen, konnte mir ansehen, wie die Matthäus-Passion restauriert wurde. Das Papier wird ja gespalten, ein unglaublicher Vorgang, am Tisch zu sitzen und vor mir liegt die erste Seite der Matthäus-Passion. Hat mich wirklich sehr, sehr bewegt. Oder eben Michael Maul zu treffen, den Chef des Bachfestes, auf den übrigens die Anregung für das Buch zurückgeht, der hat mich auf die Idee gebracht, ihn zu treffen, mit ihm darüber zu reden, wie er als blutjunger Mann das bisher letzte Original gefunden hat von Bach, also eine Arie, entdeckt hat quasi, heute noch Tantiemen bekommt. Jahr für Jahr kommen ein paar Euro rein, wenn das irgendwo gespielt wird. Oder im Bachhaus Eisenach eben Jörg Hansen zu treffen, der ein Spezialist ist für das Bild, für das äußerliche Bild von Bach. Welches Porträt ist überhaupt original? Wie sah Bach aus? Warum gibt es diese Besessenheit überhaupt vom Bilde Bachs?
Du hast gesagt, also es ist vielleicht einer der meist verfilmten Komponisten. Das heißt aber auch, dass jede Zeit ihre Vorstellungen hinein interpretiert in das, was sie von Bach dann zeigen. Kannst du mal in ein paar Beispielen erzählen, wo wir die jeweiligen Zeitläufe super erkennen können?
Also das ist völlig richtig. Ich denke, es hat auch damit zu tun, dass es so viele Filme gibt, weil wir so wenig wissen. Auch wenn das erstmal paradox klingt. Jede Zeit kann sich ihren Bach erfinden. Das ist ein ganz offenes Gefäß. Man kann alles hineinfüllen, auch an Ideologie. Zum Beispiel denke ich mir, der allererste Bach-Film 1941 ist eigentlich nicht direkt Bach, sondern ist eben Friedemann Bach über den Sohn, gespielt von Gustav Gründgens. Eugen Klöpfer spielt da einen ganz altväterlichen, altfränkischen Bach, eine Autorität, sehr steif, sehr hölzern. Also es ist der Bach, den sich die Nazis auch ausgedacht haben, auch in ihren Denkmälern, die sie ja geschaffen haben, wurde eben gefeiert als der Vater der deutschen Musik und das war das Teutonische, das man an ihm betont hat. Sehr schwer verdaulicher Film heute übrigens. Dann gibt es zum Beispiel die Chronik der Anna Magdalena Bach, das ist ein Film von Straub-Huillet, der atmet ganz den Geist der 60er Jahre, der ist sehr experimentell, da spielt Gustav Leonhardt, also Musiker, den Bach sehr unbeholfen, da ging es gar nicht um großes Schauspiel, ging es einfach darum, dass der Mann gut Orgel spielen kann, gut Cembalo spielen kann, sieht überhaupt nicht aus wie Bach, spricht mit niederländischem Akzent. Das Ganze erzählt ihm wirklich als Chronik in der Tradition von Brecht. Hochinteressantes Werk, finde ich nach wie vor einer der besten Bach-Filme. Oder nehmen wir eben auch ein hervorragendes Werk, großes Epos, vier Teile, Johann Sebastian Bach, DDR-Fernsehen, haben viele Leute gesehen, 1985, auch ein Bachjahr, wurde der ausgestrahlt. Und dieser Film überraschenderweise nimmt auch das religiöse Denken von Bach sehr ernst. Fast mit am stärksten ist es da ausgeprägt, dass Bach eben auch der große Gläubige war. Und das fand ich sehr überraschend, einem DDR-Film, das zu sehen, dass das nicht ausgeklammert wird, sondern Teil seiner Persönlichkeit ist. Das kommt in den anderen Filmen gar nicht so deutlich rüber, wie ausgerechnet in der DDR-Produktion.
Na gut, das war 2 Jahre nach dem großen Lutherjahr. Da hatte sich auch die DDR-Kulturpolitik dem Erbe ganz neu zugewendet. Weil du das gerade mit den Lehrstellen erzählt hast, mir hat mal der große Musikwissenschaftler Martin Geck, der auch eine Bach-Monographie geschrieben hat, gesagt, die Leser wollen eigentlich Kontinuität und Sinn, und ich kann ihnen eigentlich als Wissenschaftler immer nur sagen, darüber wissen wir nichts, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Wie gehen diese Filme damit um?
Das ist völlig richtig. Also es ist natürlich auch trotzdem wahnsinnig schwierig, finde ich, in einem Film zum Beispiel den Augenblick der Inspiration zu zeigen. Hitchcock hat mal gesagt, ein Schauspieler, der zeigen soll, hat eine Idee, sieht vollkommen bekloppt aus. Jetzt gibt es ja bei Bach das Phänomen, und ich denke mir, das stimmt auch, das zieht sich durch alle Filme, dass er zum einen Komponist ist und zum anderen auch Ausführender. Ich sage mal wie Shakespeare. Shakespeare war Theatermann, ganz praktischer Theatermann und überragender Dichter. Bei Bach haben wir diese Dualität ja auch. Und die lässt sich ja gut zeigen. Also der Mann, der Kantaten probt, der Orgel spielt, der Cembalo spielt, der Konzerte gibt, das ist ja der Mann der Tat. Das sehen wir zum Beispiel selbst in den aktuellsten Produktionen. Bach, ein Weihnachtswunder mit David Striso, der selbst ein sehr musikalischer Mann ist und der hier die originalen Thomaner dirigieren durfte.
Der Film braucht halbwegs authentische Orte oder Orte, die so aussehen, als wären sie authentisch. Was hast du da bei der Recherche rausgefunden? Wie hat man dieses gelöst? Denn vieles ist nicht mehr da und anderes ist anders verbaut.
Das ist völlig richtig. Also es gibt im Grunde genommen den authentischen Ortsteil in Leipzig ja nicht mehr. Also die Thomasschule wurde ja leider abgerissen. Auch die Kirche selbst ist ja umgebaut worden. Die ist auch innen und außen eigentlich anders als damals. Deshalb geht man an andere Orte. Und es ist auch ganz reizvoll, das zu sehen. Also zum Beispiel eben der aktuelle Bach-Film, den ja viele im Fernsehen, glaube ich, gesehen haben, der auch in der Mediathek zu sehen ist. Größtenteils in Merseburg. Übrigens, wer die Stadt ein bisschen kennt, der sieht das auch. Den Dom, der sieht den Domplatz und so. Also das kann man alles machen, finde ich. Auch die Empore zum Beispiel, wenn man eben oben zeigen will, da wird komponiert, beziehungsweise da wird Oratorium aufgeführt. Das geht so in der Thomaskirche nicht. Auch da geht man in andere Kirchen. Ich habe zum Beispiel in Bach-Film vom DDR-Fernsehen in diesen 4 Teilen Stralsund eine Kirche gesehen, Schlösser, die man nimmt aus der Umgebung, wo man hinfährt. Es gibt unterschiedlichste Drehorte. Das ist auch völlig legitim, dass man eben aus dem Geist des Barock heraus andere Räume empfindet, baut. Was immer ein bisschen schwierig ist, finde ich, ist die Thomasschule. Weil ich glaube, so wie sie gezeigt wird, war sie eben dann doch nicht. Da ist der DDR sehr schon auch was gelungen. Eng, viele Räume. Es heißt auch immer, dass es mehrere Etagenwand, die er bewohnt hat bzw. genutzt hat, als müsste also die Treppe hoch, Treppe runter gehen und so. Das geht's ganz selten. Also da sind die Erfindungen dann oft an der Wirklichkeit vorbei. Aber es ist einfach so, es gibt diese authentischen Räume nicht. Insofern haben die filmischen Visionen dann auch was Tröstliches. Also man baut sich die Welt von Bach nochmal so zusammen, wie wir sie uns vorstellen. Und was auf jeden Fall eben stimmt, ist dieser Riesenaufwand für einen großen Haushalt. Deshalb spielen die Frauen ja in den Filmen durchaus eine große Rolle, die beiden Ehefrauen von ihm, die das ja alles zusammengehalten haben.
Mein RBB-Kollege, der Filmkritiker Knut Elstermann, zu seinem Buch Bach bewegt der Komponist im Film, indem er sich auch dem hochexperimentellen Film Die Stille vor Bach des Spaniers Pere Portabella einerseits und einem kurzen Sketch Bach hat einen Einfall mit Hans-Joachim Kuhlenkampf andererseits widmet. Erschienen im Bebra Verlag. Die Buchpremiere ist am kommenden Mittwoch, 5. März um 20 Uhr im Berliner Pfefferberg Theater Schönhauser Allee. Wer noch mehr von Bach und seiner Familie wissen will, insbesondere was die Beziehung zu Berlin angeht, der hat ab dem Folgetag, dem 6. März, Gelegenheit dazu im Berliner Dom. Bis zum 23. April wird dort eine Ausstellung des Eisenacher Bachhauses gezeigt, mit originalen Notenautographen, mit Zeichnungen eines Bach-Enkels und dem Schulheft des als schwierig geltenden Wilhelm Friedemann, der wie sein Bruder Karl Philipp Emanuel in Berlin lebte und wirkte. Das ab dem 6. März im Berliner Dom. Und damit danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.